Ja, von meiner Seite einen schönen guten Morgen. Schön, dass ihr da seid oder noch dazugekommen seid. Die anderen können wieder, wie gewohnt, das Buch Jona suchen. Dann machen wir Fortsetzung. Ihr habt es alle gefunden? Dann starten wir. Erstmal mit einem kleinen Rückblick auf die ersten zwei Kapitel, die wir uns schon angeschaut haben. Und heute soll es dann um Kapitel 3 gehen. Jona, ein Prophet Gottes in Israel, bekommt von Gott einen sehr konkreten Auftrag. Davon lesen wir in Kapitel 1. Und zwar soll Jona im Auftrag Gottes nach Ninive gehen. Ninive, eine Großstadt der Antike, ungefähr 800 Kilometer Luftlinie von Israel entfernt, so nordöstlich. Eine der großen Städte des assyrischen damaligen Weltreichs. Die Assyrer, eine Nation, die viele Völker unterjocht hatte, mit sehr brutalen kriegerischen Mitteln, gefürchtet bei allen Ländern und Völkern. Und zu diesem Volk, zu diesem Land, in diese große Stadt, sollte Jona gehen. Es waren also die Feinde Israels auch damit, und Jona wird von Gott zu diesen Feinden Israels geschickt. Wir lesen nicht davon, dass Jona sich viel Gedanken macht. Für ihn steht die Antwort quasi schon mit den ersten Sätzen Gottes fest. Nein, das mache ich nicht. Ich mache das nicht. Ich gehe nicht. Und er wendet sich genau in die entgegengesetzte Richtung. Er will mit dem Schiff übers Mittelmeer segeln nach Tarsis, einer Region im heutigen Spanien. Und dann geht er in die Hafenstadt, bucht sich ein Ticket und geht aufs Schiff und dort in seine Kajüte und macht sich's bequem und schläft ein. Gott nimmt das nicht so einfach hin und er schickt einen großen Sturm, wir haben uns das angeschaut, einen großen Sturm, der das Schiff in Seenot bringt, zielgerichtet genau dort, wo das Schiff gerade unterwegs ist. Und die Seeleute kämpfen gegen diesen Sturm an. Sie versuchen alles Mögliche, um das Schiff zu retten, merken aber, wir haben keine Chance. Der Kapitän weckt Jona auf und sagt, bete auch zu deinem Gott, ja, wir kommen hier um. Und dann fragen sie ihn, wer bist du überhaupt, wo kommst du her und so weiter. Und als Jona ihnen sagt, dass er vor dem lebendigen Gott auf der Flucht ist, der Gott, der Himmel und Erde und auch das Meer und den Wind und alles gemacht hat, da können sie es überhaupt nicht verstehen, wie man auf so eine Idee kommt. Du willst vor Gott weglaufen? Das geht doch gar nicht. Jona sagt, nehmt mich, werft mich ins Meer, dann wird der Sturm vorbei sein. Sie versuchen nochmal ein letztes alles rauszuholen, aber es funktioniert nicht. Und so nehmen sie ihn tatsächlich und werfen ihn über Bord. Und es ist so, der Sturm hört auf. Das ist ein Wunder Gottes. Wir haben viele Wunder Gottes im Buch Jona schon gesehen. Aber Jona kommt nicht um, sondern Gott schickt einen großen Fisch, der Jona verschluckt. Auch darüber haben wir uns ausführlich Gedanken gemacht beim letzten Mal in Kapitel 2. Und so wird Jona gerettet. Und er verbringt 3 Tage und 3 Nächte im Bauch des Fisches. Dort lesen wir in Kapitel 2 ein Gebet von Jona, das er aufgeschrieben hat nachher. Und merken, wie er sich an Gott gewandt hat und um Rettung, um Gnade fleht. Und Gott erhört sein Gebet. In diesen 3 Tagen und 3 Nächten geschieht etwas mit diesem Mann, mit Jona. Und da knüpfen wir jetzt an mit unserem Text, den wir heute lesen. Ich möchte nochmal den letzten Vers aus Kapitel 2, also den Vers 11, lesen und dann Kapitel 3. Da geschah das Wort, den letzten Vers, Vers 11, der Herr befahl dem Fisch und er spie Jona auf das trockene Land aus. Da geschah das Wort des Herrn zum zweiten Mal zu Jona. Mach dich auf, geh nach Ninive, der großen Stadt, und ruf ihr die Botschaft zu, die ich dir sagen werde. Erstmal soweit. In der Tatsache, dass der Fisch Jona wieder ausspuckt, merken wir schon, das ist ein neues Wunder Gottes, das hier geschieht. Denn der Fisch normalerweise, also es war schon ein besonderer Fisch, den Gott bestellt hat, so lesen wir es ja in Anfang Kapitel 2. Wahrscheinlich hat Gott einen Fisch geschaffen für diesen Zweck, das ist ja kein Problem, weil Gott der Schöpfer ist. Aber dass der Fisch Jonah wieder ausspuckt nach 3 Tagen und 3 Nächten, das ist ja auch wieder ein Wunder. Normalerweise wird so ein Fisch wahrscheinlich seine Beute ja dann verdauen und das war's. Aber Gott rettet Jonah auf eine sehr, sehr eigenartige und eigentümliche Weise. Aber wie gesagt, Gott ist Schöpfer. Wenn Gott das nicht könnte, wäre er nicht Gott. Gefragt habe ich mich, wer wohl mehr erleichtert war, der Fisch oder Jonah? Vielleicht auch beide ähnlich. Aber wir müssen uns hineinversetzen in das, was Jonah durchgemacht hat in diesen 3 Tagen und 3 Nächten. Das muss furchtbar gewesen sein. Er wird auch körperlich verändert gewesen sein. Die Magensäfte eines Fisches, das wird nicht ohne Spur geblieben sein. Ich habe euch letztes Mal die wahre Begebenheit auch erzählt aus dem 19. Jahrhundert. Ne? Wisst ihr noch, wo so ein Walfänger für 36 Stunden in einem Pottwal gewesen ist und das überlebt hat. Von ihm wird also berichtet oder wurde berichtet, dass er komplett weiße Haare hatte und die Haut war einfach bleich durch diese Magensäfte. Also es wird auch körperlich ziemlich extrem gewesen sein. Da komme ich später nochmal drauf zurück. Wir kommen jetzt zu Kapitel 3. Und das, was Gott spricht, ein zweites Mal. Lesen wir nochmal diesen Vers, den ersten Vers von Kapitel 3. Da geschah das Wort des Herrn zum zweiten Mal zu Jona: Mach dich auf, geh nach Ninive, der großen Stadt, und ruf ihr die Botschaft zu, die ich dir sagen werde. Und jetzt lesen wir nochmal aus Kapitel 1, den Vers 1 und 2. Da hatten wir gelesen, das Wort des Herrn geschah zu Jona, dem Sohn des Amittai: Mach dich auf, geh nach Ninive, der großen Stadt, und verkündige gegen sie, denn ihre Bosheit ist vor mich aufgestiegen. Da fällt uns sofort auf, das ist ziemlich ähnlich, oder? Also der Befehl Gottes ganz am Anfang an Jona und der Befehl, den er ihm jetzt gibt, haben eine große Ähnlichkeit. Wir könnten fast sagen, dieser Befehl ist identisch. Gott spricht ein zweites Mal zu Jona und ich habe mir so gedacht, was für eine Gnade ist das, dass Gott mit Jona nicht einfach Schluss macht und sagt, du warst mir nicht gehorsam, jetzt sieh zu, mach was du willst, ich bin fertig mit dir. Nein, so ist Gott nicht. Gott redet, im Buch Hiob lesen wir davon, dass er 2 oder 3 Mal zu einem Menschen redet, aber wir finden auch Beispiele in der Bibel und aus meinem Leben kann ich nur sagen, es war viel mehr als 2 oder 3 Mal, dass Gott schon zu mir geredet hat. Vielleicht kennst du das auch, wo Gott uns Dinge klar machen möchte für unser Leben und wir merken, ja, das ist wieder Gott, der irgendwie auf unterschiedliche Art und Weise zu mir spricht. Gott hat ja viele Wege. Vielleicht sitzt du auch zum, ich weiß nicht, wievielten Mal hier jetzt heute Morgen im Gottesdienst und merkst, Gott möchte zu mir sprechen und das ist nicht das 2. Mal, sondern vielleicht das 100. Mal. Das kann durchaus sein. Wir haben keine Garantie dafür, dass Gott immer wieder zu uns spricht. Auch da finden wir Beispiele in der Schrift. Ich erinnere mal an den Pharao in Ägypten, wo zum Schluss wir lesen, oder mittendrin eigentlich wir lesen, Gott verhärtete sein Herz und dann war Ende. Den Punkt kann es auch geben. Aber normalerweise wendet sich Gott uns zu. Und was für eine Gnade ist das? Und ich möchte an dich appellieren heute Morgen, wenn du hier sitzt und merkst, Gott möchte etwas von mir, dann verschließ dich nicht. Sondern geh ein auf das Reden Gottes und höre, wenn er spricht. Er ist so geduldig mit dir, mit mir und er gibt in der Regel nicht auf nach dem ersten, zweiten, dritten Fehlschlag, den wir uns leisten. Ich finde auch erstaunlich, dass Gott sofort hier bei Jona war. Und wir haben gesehen, er war sogar die 3 Tage und 3 Nächte im Bauch des Fisches bei Jona. Kein Problem. Gott ist da. Er war die ganze Zeit dort. Und das macht uns Mut. Ich würde euch bitten, nochmal den Psalm 139 aufzuschlagen. Da haben wir letztes Mal schon mal was draus kurz gelesen. Psalm 139. In diesem Psalm beschäftigt sich David mit diesem Thema, dass Gott immer bei uns ist. Und wir lesen heute ein paar Verse mehr. Ich fange mal am Anfang an, Vers 1. Herr, du hast mich erforscht und erkannt. Du kennst mein Sitzen und mein Aufstehen. Du verstehst mein Trachten von fern. Mein Wandeln und mein Liegen, du prüfst es. Mit allen meinen Wegen bist du vertraut. Denn das Wort ist noch nicht auf meiner Zunge. Siehe, Herr, du weißt es genau. Von hinten und von vorn hast du mich umschlossen. Du hast deine Hand auf mich gelegt. Zu wunderbar ist die Erkenntnis für mich, zu hoch, ich vermag sie nicht zu erfassen. Wohin sollte ich gehen vor deinem Geist? Wohin fliehen vor deinem Angesicht? Stiege ich zum Himmel hinauf, du bist da. Bettete ich mich in dem Scheol, siehe, du bist da. Erhöbe ich die Flügel der Morgenröte, ließe ich mich nieder am äußersten Ende des Meeres, auch dort würde deine Hand mich leiten und deine Rechte mich fassen. Und spräche ich, nur Finsternis möge mich verbergen und Nacht sei das Licht um mich her, auch Finsternis würde vor dir nicht verfinstern und die Nacht würde leuchten wie der Tag, die Finsternis wäre wie das Licht. Vers 17. Für mich aber, wie schwer oder wie gewichtig sind deine Gedanken, o Gott, wie gewaltig sind ihre Summen. Wollte ich sie zählen, so sind sie zahlreicher als der Sand. Ich erwache und bin noch bei dir. Vers 23. Erforsche mich, Gott, und erkenne mein Herz. Prüfe mich und erkenne meine Gedanken. Und sieh, ob ein Weg der Mühsal bei mir ist, und leite mich auf dem ewigen Weg. Hier fasst David das in diesen wenigen Sätzen zusammen. Ich kann hingehen, wo ich will. Gott ist da. Es gibt keinen Ort auf der Erde, wo ich mich vor Gott verstecken könnte. Und es gibt auch keinen Grund, dass wir uns vor Gott verstecken müssten. Weil Gottes Wesen ist Gnade und er möchte uns retten. Er möchte, so wie mit Jona verfahren, dass wir umkehren von unseren falschen Wegen und dass wir das tun, was er sagt, weil das das Beste für uns ist. Und der Gedanke, dass Gott immer bei uns ist, der muss uns auch keine Angst machen. Ich finde das so tröstlich zu wissen, Gott ist da, egal in welcher Situation ich mich befinde. Egal an welchem Ort auf dieser Erde ich bin. Gott ist da. Das durfte Jona erleben und das darfst du auch erleben und wissen. Wenn du dich Gott anvertraust, ist er immer bei dir. Wir lesen mal weiter. Nochmal den Vers 1. Da geschah das Wort des Herrn zum zweiten Mal zu Jona. Mach dich auf, geh nach Ninive, der großen Stadt, und ruf ihr die Botschaft zu, die ich dir sagen werde. Der Inhalt dessen, was Gott von Jona verlangt, ist zunächst einmal, Jona, mach dich auf den Weg. Mehr brauchte Jona nicht, denn Gott sagt ihm, sag das, was ich dir sagen werde. Das ist auch schön, oder? Jona musste sich diese Botschaft nicht ausdenken, sondern Gott macht es deutlich, ruf ihr die Botschaft zu, die ich dir sagen werde. Wie schön, dass Gott wieder mit Jona anknüpft. Ich habe mir für heute Morgen mal ein paar Fragen überlegt. Und wir werden diese Predigt ein bisschen anders gestalten, als wir das vielleicht sonst gewohnt sind. Wir werden über diese Fragen mal ein, zwei Minuten nachdenken. Ihr seht die erste Frage hier. Ihr könnt euch auch gerne austauschen mit eurem Sitznachbarn über diese Frage. Weil das ein Muster ist, das wir auch in der Bibel immer wieder mal finden. Das ist nicht eine einmalige Sache hier. Also die Frage, kennst du weitere Menschen in der Bibel, die versagt haben, aber mit denen Gott seine Geschichte weitermacht, indem er vergibt, aufhilft und neu beauftragt? 2 Minuten. Einfach mal überlegen. Gibt es solche Beispiele? Wenn ja, welche sind das? Was fällt dir ein? Wir tragen das nicht zusammen. Einfach mal so jeder für sich ein bisschen mitdenken. Das ist auf jeden Fall eine gute Sache. Kennt ihr ähnliche Beispiele? Die Bibel ist voll davon, von solchen Beispielen. Ich nenne mal ein paar Namen. Abraham, Isaak, Jakob, also die sogenannten Erzväter, die Urväter des Volkes Israel. Oder Mose, David, Petrus und viele andere mehr. Also Gott knüpft an. Das macht mir persönlich Mut. Wir kommen zur nächsten Folie und wollen jetzt mal nachdenken über einen Ausdruck, wir sind immer noch in Vers 1, der hier gebraucht wird und der an drei Stellen im Buch Jona gebraucht wird, und zwar Ninive, die große Stadt. Ich habe dieses Bild mal rausgesucht aus dem Netz. Das ist natürlich jetzt nicht in allen Details so, wie es damals war, aber das soll uns einfach einen Eindruck verschaffen von dieser gigantisch großen Stadt Ninive in der Antike. Und Ninive war wirklich eine große Stadt. Diese Formulierung fällt ja auf hier im Buch Jona. Wir finden sie in Kapitel 1, Vers 2, hier in 3, Vers 1 und nochmal in 3, Vers 3. Ninive, die große Stadt. Und sie war wirklich groß. Ich lese den Vers 3. Da machte Jona sich auf und ging nach Ninive gemäß dem Wort des Herrn. Ninive aber war eine große Stadt vor Gott, 3 Tage zu durchwandern. 3 Tage brauchte man, um durch diese Stadt durchzuziehen. Das bedeutet natürlich, in alle Stadtviertel zu gehen, alle Straßen zu durchwandern, die Vororte zu besuchen und ähnliches mehr. Ninive war eine Großstadt mit vielen umliegenden Städten, die alle zu Ninive gezählt wurden. Lange dachte man übrigens, das kann ja gar nicht so sein. Wir haben schon darüber nachgedacht, die Bibelkritik kritisiert das Buch Jona sehr, sehr gerne und sehr massiv und sagt, das stimmt ja alles nicht, was da drin steht. Und so sagte man auch ganz lange, das mit Ninive, das stimmt doch gar nicht. So eine große Stadt gab es doch damals gar nicht. Ja, das hat man so lange behauptet, bis die Wissenschaft und die Archäologie genau das gefunden haben, was hier steht. Und so ist es ja oft, ja, mit der Bibel und den biblischen Aussagen. Es heißt nicht, dass es etwas nicht gibt, nur weil man es noch nicht gefunden und entdeckt hat. Das sollten wir uns als Grundsatz einfach mitnehmen, gerade bei Menschen, die die Aussagen der Bibel auch kritisieren. Im Fall Ninives wissen wir inzwischen eine ganze Menge und alles bestätigt das Buch Jona und auch andere Bibelstellen, die über Ninive sprechen. Man weiß heute, der Umfang der Stadt inklusive ihrer Vororte betrug sagenhafte 90 Kilometer. Der Umfang dieses Gebietes, das Ninive genannt wurde. Eine der Stadtmauern des inneren Teils von Ninive war 12 Kilometer lang und hatte 1500 Türme. 1500 Türme hatte diese Stadtmauer. 120.000 Menschen dort unterzubringen, wie wir am Ende vom Buch Jona lesen werden, ist überhaupt kein Problem. Überhaupt kein Problem. Also alles das, was wir hier lesen, hat sich auch bestätigt. Und groß war Ninive auch in geschichtlicher Hinsicht. Die Stadt Ninive ist eine der ältesten Städte dieser Erde. Und wenn wir mal 1. Mose 10 aufschlagen, da finden wir ihren Ursprung. In 1. Mose 10 wird uns das berichtet. Also ganz am Anfang, nach der Flut, da lesen wir, das ist jetzt mitten in so einer Auflistung von vielen Namen, 1. Mose 10, Vers 8, Kusch zeugte Nimrod, der war der erste Gewaltige auf der Erde. Er war ein gewaltiger Jäger vor dem Herrn. Darum sagt man, wie Nimrod, ein gewaltiger Jäger vor dem Herrn. Und der Anfang seines Königreiches war Babel und Erech und Akkad und Kalne im Land Shinar. Von diesem Land zog er aus nach Assur und baute Ninive und Rehoboth-ir und Kelach und so weiter und so fort. Also Nimrod war der Gründer dieser Stadt. Er hat Ninive erbaut. Und wenn wir jetzt den Gesamtzusammenhang uns einmal anschauen, dann merken wir, dass die Ausrichtung dieser Stadt antigöttlich war, von Anfang an. Antigöttlich. Und das zog sich durch die Geschichte von Ninive. Und deswegen war auch Ninive so ein Symbol, ein Sinnbild dafür. Und ich kann Jona voll verstehen, dass er nicht freiwillig da am Anfang hingegangen ist. Die Assyrer hatten keinen guten Ruf. Obwohl es diese Weltmetropole war, wusste man, sie waren ein grausames Volk. Sie waren überall gefürchtet. Ich will euch ein paar Beispiele nennen und wenn du nicht gerne sowas hörst, dann halt dir mal gerade die Ohren zu. Ich will nicht ins Detail gehen. Die Feinde wurden zur Abschreckung gepfählt, das heißt auf Pfähle gehängt. Sie wurden dort elendiglich zu Tode, kamen sie dort. Sie stapelten die Köpfe ihrer Feinde an den Stadttoren. Sie häuteten Menschen bei lebendigem Leib. Warum erzähle ich sowas? Einfach um zu wissen, was ging in den Gedanken Jonas vor. Dort muss ich hin. Und das war stadtbekannt. Es war stadtbekannt. Krieg war schon immer grausam, aber der assyrische Krieg war noch grausamer als grausam. Und Jonah wusste, im schlimmsten Fall wird es mir auch so ergehen. Ich komme aus Israel, das sind unsere Feinde. Vers 3 haben wir gelesen, da machte Jonah sich auf. Und das wird mir so groß vor diesem ganzen Hintergrund. Jonah hat seine Lektion gelernt. Er ging gemäß dem Wort des Herrn. Wie schön ist das? Wir kommen auch direkt zur zweiten Frage, die ich uns mitgebracht habe. Und jetzt wird es ein bisschen persönlich. Ich habe mich selber gefragt, wenn ich Kapitel 1, Vers 3 und 3, Vers 3 lese. 1, Vers 3, da heißt es, Jona ging weg. Und 3, Vers 3, Jona zog los. Warum haben wir oft Probleme mit dem Gehorsam? Es gibt so viele eindeutige Anweisungen Gottes in seinem Wort. Und wenn ich mein Leben beobachte, merke ich, dass ich da oft ein Problem mit habe, das einfach zu tun. Warum ist das so? Vielleicht machst du dir mal eine Minute Gedanken dazu. Also wenn es nicht so bei dir ist, Gratulation. Warum ist das oft so? Ich weiß nicht, welche Antwort du für dich findest oder gefunden hast. Ich glaube, Gehorsam ist deshalb so unpopulär, weil ich mich selber aufgeben muss, meine Meinung. Und ich muss einfach das tun, was Gott mir sagt. Auch wenn ich das vielleicht anders sehe, anders empfinde oder meine, anders wäre es besser. Ich muss mich selbst aufgeben. Vielleicht ist das der Grund, dass uns das so schwer fällt. Obwohl wir doch eigentlich theoretisch wissen, dass was Gott macht, ist gut. Und trotz dieses Wissens verweigere ich mich oft. Keine Ahnung, wie es dir geht. Ich wünsche uns, dass wir da lernen von Jona. Er hat seine Lektion gelernt. Wir lesen, er machte sich auf und ging nach Ninive. Genau, nächste Folie bitte. Und wir lesen mal ab Vers 4 weiter. Jona begann, in die Stadt hineinzugehen, eine Tagereise weit. Und er rief und sprach, noch 40 Tage und Ninive ist zerstört. Da glaubten die Leute von Ninive an Gott und sie riefen ein Fasten aus und kleideten sich in Sacktuch von ihrem Größten bis zu ihrem Kleinsten. Und das Wort erreichte den König von Ninive und er stand von seinem Thron auf, legte seinen Mantel ab, hüllte sich in Sacktuch und setzte sich in den Staub. Und er ließ in Ninive auf Befehl des Königs und seiner Großen ausrufen und sagen, Menschen und Vieh, Rinder und Schafe sollen gar nichts zu sich nehmen, sie sollen nicht weiden, kein Wasser trinken. Und Menschen und Vieh sollen mit Sacktuch bedeckt sein und sollen mit aller Kraft zu Gott rufen. Und sie sollen umkehren, jeder von seinem bösen Weg und von der Gewalttat, die an seinen Händen ist. Wer weiß, vielleicht wendet sich Gott und lässt es sich gereuen und kehrt um von der Glut seines Zornes, sodass wir nicht umkommen. Was für eine Botschaft. Was für eine Botschaft. Vers 4. Dabei müssen wir natürlich wissen, Jona wird mehr gesagt haben als diesen einen Satz. Noch 40 Tage und Ninive ist zerstört. Er hat mit Sicherheit eine Menge Informationen noch weitergegeben über Gott, über den Gott, an den er glaubte, in dessen Auftrag er hier war. Aber das war der Kern der Botschaft. Das war der Kern der Botschaft. Die Menschen werden ihn ja auch gefragt haben und er wird auf den Marktplätzen und wo er unterwegs war, dort auch Gespräche geführt haben. Noch 40 Tage und Ninive ist zerstört. Gott wird richten. Das ist auch ein Teil des Wesens Gottes. Gott ist Gnade und Gott ist Wahrheit. Und zur Wahrheit gehört, dass Gott richten wird. Weil alles das, was nicht seinen Maßstäben entspricht, muss gerichtet werden. Und wisst ihr, das ist eine Botschaft, die bis heute Gültigkeit hat. Dieser Tag wird kommen für die ganze Erde. Wir lesen das in der Bibel sehr eindeutig, dass Gott Gericht üben wird. Und das Schöne ist, dabei bleibt es nicht, sondern es gibt diese Botschaft der Rettung. Weil Jesus Christus, Gottes Sohn, dieses Gericht Gottes auf sich gezogen hat. Wie ein Blitzableiter hat er das Gericht Gottes auf sich gezogen und wir dürfen frei ausgehen. Und dieser Blitzableiter war das Kreuz von Golgatha. Dort hing Jesus im Gericht Gottes. Wir können uns nicht vorstellen, wie furchtbar das war. Er hat das getan, nicht weil er Schuld hatte, sondern weil er deine und meine Schuld auf sich genommen hat. Und das ist Evangelium, das ist die frohmachende Botschaft. Da geht jemand in das Gericht Gottes, damit ich frei ausgehen darf. Das ist Evangelium. Und hier verkündet Jona diese Botschaft des Gerichtes. Die Zahl 40 finden wir in der Bibel ja öfter. Bibelleser, die werden das sofort ein paar Sachen auf der Pfanne haben jetzt, wo die Zahl 40 eine Rolle spielt. Bei Noah gab es 40 Tage Regen, ja, bevor die Flut kam. Die Kundschafter waren 40 Tage in Kanaan. Das Volk Israel wanderte 40 Jahre durch die Wüste. Goliath verspottete Israel 40 Tage lang. Jesus war 40 Tage in der Wüste, als er dann versucht wurde vom Satan. Also die Zahl 40 hat in der Bibel oft was mit Prüfung oder mit Bestrafung zu tun. Und so auch hier. Noch 40 Tage. Das zeigt uns aber, dass Gott der Stadt eine Frist einräumte. Und das zeigt uns wieder Gottes Gnade. Er hätte ja auch sagen können, zack, gleich ist Schluss. Ihr habt 40 Tage Zeit, darüber nachzudenken und umzukehren. Und wisst ihr, dass Gott noch nicht Gericht geübt hat über diese Erde? Das ist Gottes Gnade. Wir nennen das ja auch Gnadenzeit. Aber sie ist begrenzt. Wir wissen nicht, wie lange, aber sie ist begrenzt, definitiv. Deshalb auch der eindringliche Appell, lass dich retten, wenn du noch nicht gerettet bist. Geh zu Jesus, gib dein Leben ihm. Was für eine Botschaft hier. Vers 5. Dieser Vers macht deutlich, und ich finde, das kommt dabei auch raus, dass Jona noch mehr gesagt haben muss als diesen kurzen Satz, weil die Menschen aus Ninive glaubten, so wird es hier betont. Da glaubten die Leute von Ninive an Gott. Wir schlagen mal auf das Matthäusevangelium, weil diese Geschichte wird ja im Neuen Testament auch zitiert vom Herrn Jesus selber. Und wir finden dort noch interessante Aussagen aus dieser Perspektive des Neuen Testamentes dazu. Matthäus 12 lesen wir ab Vers 38. Matthäus 12, 38. Dann antworteten ihm, nämlich Jesus, einige der Schriftgelehrten und Pharisäer und sprachen: Lehrer, wir möchten ein Zeichen von dir sehen. Er aber antwortete und sprach zu ihnen: Ein böses und ehebrecherisches Geschlecht begehrt ein Zeichen, und kein Zeichen wird ihm gegeben werden als nur das Zeichen Jonas des Propheten. Denn gleich wie Jona 3 Tage und 3 Nächte in dem Bauch des großen Fisches war, so wird der Sohn des Menschen 3 Tage und 3 Nächte im Herzen der Erde sein. Männer von Ninive werden aufstehen im Gericht mit diesem Geschlecht und werden es verdammen. Denn sie taten Buße auf die Predigt Jonas, und siehe, mehr als Jona ist hier. Der letzte Satz: denn sie taten Buße auf die Predigt Jonas, das ist der entscheidende Satz hier für Jona Kapitel 3. Genau das geschah in Ninive. Sie taten Buße. Buße ist ein biblischer Fachbegriff und heißt Umkehr. Umkehr von einem falschen Weg, 180 Grad gedreht, und ich gehe jetzt einen anderen Weg. Buße beinhaltet, dass ich meine Schuld bekenne und lasse. Genau das geschah hier in Jona 3 in der Stadt Ninive. Das Fasten und Sacktuch anzuziehen, also irgendwie, ja, was nach gar nicht, also die schönen Kleider abzulegen und irgend so, ich sag mal, so einen Kartoffelsack überzuziehen oder sowas, das war ja sprichwörtlich auch im Alten Testament. Das gab es immer wieder. Damit brachte man zum Ausdruck nach außen, was innerlich passierte. Und jeder sah, ja, das ist echt. Und wenn wir sogar vom König das lesen, dass er seinen Thron verließ und genau das Gleiche tat, das zeigt uns, das war wirkliche Umkehr. Kein König würde das freiwillig tun. Und menschlich gesehen würden wir sagen, die Aktion Jonas war doch eigentlich eher, könnte man meinen, zum Scheitern verurteilt, oder? Ein einziger Mann aus einem verfeindeten Volk geht in diese große Stadt und predigt Gericht. Welchen Erfolg sollte das haben? Menschlich gesehen 0. Aber ist das nicht fantastisch, was wir hier sehen, was geschieht? Dass die Menschen der Stadt umkehren. Also Jona hat mit allem gerechnet, aber damit nicht. Kommst du dir auch manchmal auf verlorenem Posten vor? Wenn du mit Menschen zu tun hast, Nachbarn, Arbeitskollegen, wer auch immer, und hast ihnen schon x-mal vom Herrn Jesus gesagt und denkst, warum passiert hier nichts? Vielleicht bist du alleine an deinem Arbeitsplatz als Christ. Vielleicht bist du alleine in der Nachbarschaft und bezeugst deinen Glauben, so wie Jona hier in dieser großen Stadt. Dann gib nicht auf. Denn wenn Gott wirkt, dann geschehen Wunder. Und die Treue von Jona, dass er das getan hat hier und dass er den Mut hatte, das so zu tun, was Gott von ihm wollte, das wird belohnt auf wunderbare Art und Weise von Gott. Warum glaubten die Menschen? Die Bewohner von Ninives hatten vielleicht mal vom Hörensagen von Jahwe, dem Gott der Juden, gehört. Vielleicht. Aber sie kannten nur ihre Hunderte und Tausenden von Gottheiten, die sie verehrten, waren darin aufgewachsen, in diesem System, sehr religiös, aber voll am Ziel vorbei. Warum glaubten sie? In Matthäus 12 ist mir aufgefallen, dass Jesus Jona als ein Zeichen betitelt. Das Zeichen Jonas. Das ist eine interessante Formulierung. Und das zeigt uns, dass irgendetwas auch sichtbar wurde, als Jona dort in die Stadt kam und was die Menschen irgendwie beeindruckt hat. Jetzt komme ich nochmal auf das zurück, was ich anfangs sagte. Das ist natürlich jetzt Spekulation, das steht so nicht hier im Buch Jona. Aber ich glaube, dass die Erscheinung Jonas gekoppelt mit seiner Botschaft einen massiven Eindruck ausübte auf die Menschen damals. Der Mann, der kam nicht frisch gestylt dort in Ninive an. Der hatte ein Erlebnis hinter sich, ich erinnere an die 3 Tage und 3 Nächte im Bauch des Fisches, dass er durchaus zu einem Zeichen geworden ist. Und vielleicht spielte das auch eine Rolle. Wer weiß. Fakt ist, dass die Botschaft das Ziel erreichte. Die Reaktion des Königs, Verse 6 bis 9, da müssen wir auch noch mal kurz drüber nachdenken. Also das Wort erreichte den König. Er glaubt genauso. Er geht vorbildlich voran. Er steht auf von seinem Thron, legt seinen Königsmantel ab, hüllt sich in Sacktuch und setzt sich in den Staub und gibt einen Befehl aus. Niemand soll etwas essen und trinken. Wir wollen fasten, wir wollen Gott um Gnade anflehen, dass er uns rettet. Vers 8, er ruft mit aller Kraft zu Gott. Gleichzeitig merken wir, dass es mehr auch noch eine vage Hoffnung war, die da mitspielte. Ist euch das aufgefallen? Vers 9, wer weiß, vielleicht wendet sich Gott und lässt es sich gereuen und kehrt um von der Glut seines Zornes, sodass wir nicht umkommen. Vielleicht. Aber das ist ja klar. Er wusste ja nichts von Gott über sein Wesen. Er kannte nicht das, was Jona kannte. Nur das, was er jetzt gehört hatte. Und die assyrischen Gottheiten kannten keine Gnade. Das war ein Fremdwort. Das ist so eine grausame Religion von diesen Gottheiten. Und jetzt kommt etwas ganz Neues in sein Leben hinein. Wir kommen zu einer dritten Frage, wo wir kurz drüber nachdenken wollen. Diesen Vers, wer weiß, vielleicht wendet sich Gott und lässt es sich gereuen und kehrt um von der Glut seines Zornes, sodass wir nicht umkommen. Wie gesagt, der König hatte nur wenig Informationen. Wir hingegen haben alle Informationen, die wir brauchen, in diesem Buch hier. Jeder kann es nachlesen. Und dann habe ich mich gefragt, warum kennen wir Gott aber auch oft nicht wirklich gut? Und wie können wir das ändern? Manchmal kommt es mir so oberflächlich vor, wenn wir uns über Gott austauschen und über Gott reden, nachdenken. Was ist die sichere Basis, um wirklich aussagekräftige Informationen über ihn zu erhalten? Eine Minute Zeit, einfach mal nachdenken. Wenn ihr wollt, tauscht euch aus. Wisst ihr, es ist so, wir sind so beschenkt von Gott, dass wir dieses Buch, sein Buch, in Händen halten. Das ist ein unfassbar reiches Geschenk. Und hier lesen wir, wer und wie Gott ist. Das ist die Basis. Deshalb kann ich dir nur den Tipp geben, lies die Bibel. Lies die Bibel und schau, wie ist Gott? Wie stellt er sich vor in seinem Wort? Ganz viel kannst du da von Jesus lernen, aber auch das ganze Alte Testament zeigt uns Gott. Und das sind keine Widersprüche, sondern es sind verschiedene Facetten von diesem einen wahren Gott. Lies sein Wort, informier dich, mach dich schlau. Und dann siehst du, wie Gott ist und wer Gott ist. Und das Wenige, was der König von Ninive hier gehört hat, das reichte schon aus für ihn, dass er umkehrte und solch eine Wende machte, wie wir das hier gelesen haben. Wisst ihr, hier geschieht letztendlich das, was Gott schon einem König Salomo versprochen hatte. 2. Chronik, Kapitel 6. Wer mag, schlägt mal auf. 2. Chronik, Kapitel 6. Das ist die Begebenheit, als der Tempel eingeweiht wird und Salomo ein Gebet spricht zur Einweihung des Tempels in Jerusalem. Und dort wird etwas gesagt, was genau auf das zutrifft, was hier in Jona 3 beschrieben wird. 2. Chronik, Kapitel 6, ich lese ab Vers 32. Und dazu müssen wir wissen, dass normalerweise oder in erster Linie die Botschaft Gottes seinem irdischen Volk, den Juden, galt. Alle Nichtjuden, die Bibel nennt das auch Heiden, die waren erstmal außen vor. Bei Jesus wurde das dann anders. Aber im Alten Testament, und trotzdem leuchtet immer wieder zwischendurch so etwas Schönes auf, was mein Herz so richtig froh macht. Und auch hier Vers 32, 2. Chronik 6, 32. Also aus dieser Rede, aus diesem Gebet von Salomo. Und auch auf den Ausländer, also der nicht vom Volk Israel ist, aber um deines großen Namens und deiner starken Hand und deines ausgestreckten Armes willen aus fernem Land kommt, wenn sie kommen und beten zu diesem Haus hin, dann höre du es vom Himmel her, der Stätte, wo du thronst, und handle nach allem, worum der Ausländer zu dir ruft, damit alle Völker der Erde deinen Namen erkennen und damit sie dich fürchten wie dein Volk Israel und damit sie erkennen, dass dein Name ausgerufen ist über diesem Haus, das ich gebaut habe. Immer wieder gibt es solche Stellen, wo das so wie so ein Licht hervorscheint aus der Dunkelheit irgendwie. Ja, die Botschaft gilt doch nicht nur den Juden. Sie gilt allen Völkern der Erde. Wer glaubt, wird gerettet. Ist das nicht schön? Ich weiß nicht, ob wir Menschen jüdischer Herkunft hier haben heute Morgen. Also ich wäre normalerweise nicht dabei, wenn Gott nicht diese Gnade allen Völkern geschenkt hätte. Das ist so ein Geschenk. Werden wir neu dankbar dafür, dass die Botschaft allen gilt. Und hier, die Menschen in Ninive erleben das. Sie kehren um. Und jetzt lesen wir in Jona 3, den Vers 10. Der fehlte ja noch. Gott sah ihre Taten, dass sie von ihrem bösen Weg umkehrten. Und Gott ließ sich das Unheil gereuen, das er ihnen zu tun angesagt hatte. Und er tat es nicht. Wäre es ein Film aus Hollywood, wäre jetzt Schluss. Aber es kommt noch ein Kapitel, nicht heute. Ist das nicht schön? Ich lese es nochmal. Gott sah ihre Taten, dass sie von ihrem bösen Weg umkehrten, und Gott ließ sich des Unheil gereuen, das er ihnen zu tun angesagt hatte, und er tat es nicht. Gott denkt um. Und darüber wollen wir nochmal nachdenken. Die letzte Frage für heute Morgen. Gott ließ sich des Unheils gereuen, haben wir gelesen. Ist Gott denn in seiner Meinung nicht festgelegt? Stellt er sein Fähnchen in den Wind? Wie können wir das verstehen, was hier beschrieben wird? Ja, eine Minute drüber nachdenken. Was ist hier gemeint? Das ist eine spannende Frage, finde ich zumindest, sich da mal reinzudenken. Ist es nicht so, wenn Gott was sagt, dann kommt es so? Wisst ihr, wir müssen hier verschiedene Ebenen betrachten. Natürlich stellt Gott sein Fähnchen nicht in den Wind. Nicht so, wie diese Redewendung das meint, ja, heute so, morgen anders. Nein, auf Gott ist Verlass, heute, morgen, in alle Ewigkeit. Sein Wort ändert sich nicht, Gott ändert sich nicht. Aus menschlicher Sicht könnte man meinen, Gott ändert hier seine Meinung oder er bereut, was er vorher gesagt hat. In dem Sinn war nicht so ganz durchdacht oder so. Nein, aus göttlicher Perspektive ist es Gottes souveräne und logische Reaktion auf die Herzensänderung der Menschen in Ninive. Darin hat er sich festgelegt, wenn ein Mensch umkehrt, wenn ein Mensch Buße tut, dann ist Gnade da und nicht Gericht. Darin hat er sich festgelegt. Und deshalb änderte er hier nicht seine Meinung. Nein, es kommt genau das, was er gesagt hat. Die Menschen kehrten um und er übt Gnade. Schlagen wir mal nach Römer 3 auf. Da wird genau das Gleiche von Paulus formuliert. In Römer 3. Und ich glaube, da merken wir sehr gut, wie das gemeint ist. Römer 3, Vers 22 in der Mitte. Da heißt es, denn es ist kein Unterschied, denn alle haben gesündigt und erlangen nicht die Herrlichkeit Gottes. Das ist eine bittere Nachricht, aber es ist Wahrheit. Alle haben gesündigt, keiner kann sich ausnehmen und erreichen nicht die Herrlichkeit Gottes. So, aber der Satz geht noch weiter. Und werden umsonst gerechtfertigt durch seine Gnade, durch die Erlösung, die in Christus Jesus ist. Und das ist der komplette Satz. Das ändert nicht Gottes Urteil. Er lässt seinen Sohn sterben am Kreuz und vollzieht das Gericht an ihm. Er weicht keinen Millimeter ab von seinen Worten. Und jetzt ist Gnade da für die, die glauben. Wisst ihr, und das ist das, was die Menschen hier erlebten und was jeder heute erleben darf. Gericht ist die Folge für alle, die sich nicht zu Gott wenden, aber Gnade ist die Folge für alle, die Jesus Christus glauben. Eigentlich ist es so einfach. Und das ist die Aussage der Schrift. Ja, wie schön. Damit sind wir am Ende dieses dritten Kapitels. Und ich würde mir sehr wünschen, wenn du nochmal über diese Punkte weiter nachdenkst und es mitgehen lässt und dich selber prüfst in diesem Licht, wo stehst du? Hast du das schon erlebt, was der König hier und die ganzen vielen Menschen dort auch erlebt haben? Und ich lese uns schon mal im Vorausblick auf die nächste Predigt zu Jona den Vers 2 aus Kapitel 4, weil das eine so schöne Aussage ist, die Jona über Gott tätigt hier. Und er sagt, ich wusste, dass du ein gnädiger und barmherziger Gott bist, langsam zum Zorn und groß an Güte und einer, der sich das Unheil gereuen lässt. Das ist unser Gott. Ihm wollen wir die Ehre geben. Und ich bete dafür, wenn du dein Leben noch nicht Jesus gegeben hast, dass du es tust.